Das ist
Lost on Planet Fashion.
Der High Fashion Podcast
mit Nadine
und Alexander.
Hallo.
Hallo. Gerade sind die Filmfestspiele in Venedig und wir hätten dabei sein können.
Jetzt fängst du schon wieder damit an.
Warum?
Naja, weil du mir das in den letzten Tagen sehr häufig gesagt hast.
Ja, natürlich. Ich wäre halt gerne hingefahren.
Ich wäre auch gerne hingefahren. Ich fahre immer gerne nach Venedig. Wir brauchen eigentlich ein Apartment. Es ja. Nützt nichts. Wir brauchen eins.
Das sehe ich auch so. Ja, ich hätte mir das vorstellen können, dass wir da ein Special aufnehmen.
Ja, das wäre schön gewesen. Aber es wäre sehr kurzfristig gewesen und wir hätten nur eine kurze Zeit da sein können.
Das stimmt. Ja, du hast schon recht. Ich hätte es gerne gemacht. Ich liebe halt Venedig und es geht natürlich um Film und wir lieben Film und wir lieben natürlich auch Mode. Wie viele tolle Kleider und Anzüge und Roben werden da gezeigt? Wir hätten da locker drüber reden können.
Können wir ja vielleicht noch.
Ja.
Vielleicht wollt ihr ja gerne eine Special-Folge zu den Venedig-Filmfestspiel-Looks hören. So ähnlich wie wir es bei der Met-Gala vielleicht gemacht haben. Dann schreibt uns das und dann werden wir sehen, ob wir das machen.
Genau, und wenn ihr nicht schreibt, dann machen wir das nicht. Dann setzen wir uns einfach abends gemeinsam hin. Also du und ich, liebe Nadine, und dann machen wir das einfach für uns. Wie sonst auch.
Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Aber ich denke, wir sollten bei aller Schwärmerei über Venedig und über die Filmfestspiele in Venedig erstmal jetzt zu dem Thema der heutigen Folge kommen.
Gerne.
Wir haben ja gesagt in der letzten Folge, dass wir die Megatrends der 2020er Jahre aufgreifen wollen. Und haben in der letzten Folge den ersten Megatrend besprochen, das war Quiet Luxury. Und jetzt hast du recherchiert und einen zweiten Megatrend ausfindig gemacht. Und dieser ist
Surrealismus in der Mode. Und das klingt richtig schwierig und kompliziert, ist es aber gar nicht. Es ist eigentlich ziemlich cool und ziemlich locker.
Es klingt nach Kunst.
Ja, klar. Surrealismus ist eine Kunstform und die ist seit ein paar Jahren so ein bisschen wieder im Kommen, vor allem eben auch in der Mode. Und was das genau bedeutet, das werde ich natürlich auch nochmal erzählen.
Du kannst ja aber vielleicht trotzdem mal sagen, was es ist.
Genau, also Surrealismus in der Mode ist eine aktuelle Kunstbewegung und die hat ihren Fokus vor allem in der Art und Weise, wie man eben die Dinge darstellt, dass die sehr außergewöhnlich sind, dass sie etwas traumhaft sind und dass sie mit, ich sag mal, alltagstypische und alltagstaugliche Objekte nimmt und sie in etwas Neues verwandelt. Prägnant für diesen Stil ist eben, dass da ganz oft Motive neu dargestellt werden, dass Texturen, Strukturen und Materialien neu angeordnet werden und aus ihrem eigentlichen Kontext rausgerissen werden und etwas völlig Neues bilden. Und Ziel ist es, den Betrachter, den Träger herauszufordern, um einfach die Grenzen auszuloten, was ist machbar, was ist künstlerisch machbar und wie kann man das in eine tatsächlich alltagstaugliche Mode übersetzen? Wie findest du das?
Ich glaube, ich finde das gut. Wobei ich in der letzten Folge bei dem Megatrend gesagt habe, dass ich Quiet Luxury richtig, richtig gut finde und dass ich das ganz, ganz toll finde und das auch mein Ding wäre, wo du gesagt hast, eigentlich ist das doch gar nicht dein Ding. Und jetzt sage ich wieder, ich finde das gut, obwohl das ja sehr gegensätzlich ist. Aber ich finde das trotzdem gut, aber ausgewählt.
Kann ich nachvollziehen. Und das ist natürlich auch etwas, was ich ja auch in der letzten Folge schon mal gesagt habe, dass wir in einer Zeit, in einer Dekade sind, und das ist auch vorher schon gewesen, dass man nie einem Trend ja immer ganz sortenrein ist. Also man trägt in einem Zeitraum zum Beispiel von 10 Jahren ja nie nur Quiet Luxury oder nur so realistische Mode. Man ist ja durch viele verschiedene Dinge immer wieder beeinflusst. Und auch wie man sich fühlt zum Beispiel, kommt ja immer so ein bisschen dazu, was will ich dann, was habe ich Lust, was will ich anziehen.
Die meisten Menschen sind zumindest nicht so konsistent.
Ja, also es gibt ja sicherlich ganz viele, die total konsistent sind, die schon ewig ihren sogenannten Stil gefunden haben und die brauchen das dann natürlich nicht. Aber auch die sind immer wieder davon abhängig, was bietet überhaupt auch der Markt an, was ist da?
Jedenfalls, ich meinte mit ausgewählt so einzelne Teile oder ab und zu mal. So wie mit meinem Teebeutelohrring. Oder mit einem Piece of Interest von einer ganz, ganz frühen Folge. Glaube ich zumindest, dass es eine frühe Folge war. Mit dem Tape-Armband von Balenciaga. Das
ja.
Zählt ja beides dazu, oder?
Genau, also den Teebeutelohrring, der ist ja von Margiela. Ein Unternehmen, die häufig damit arbeiten, diesen Stil aufzugreifen. Also alltagstaugliche Dinge oder alltagsbekannte Dinge in einen neuen Kontext zu setzen. Und Balenciaga, hast du auch schon gesagt, genau, der Tape-Armreif sind beides auch Marken, die immer wieder mit diesen Objekten spielen. Da sehen wir zum Beispiel Absätze, die aus Stabilo-Stiften gemacht sind oder...
Oder habe ich neulich noch eine Tasche gesehen, die aussah wie so ein Textmarker von Stabilo.
Ja, solche Dinge zum Beispiel. Die
aber nicht von Balenciaga.
Wieder. Ja, Schiaparelli ist zum Beispiel so ein Unternehmen, schon immer hat den Stil ja auch.
Also wenn ich so darüber nachdenke, bin ich schon sehr anfällig für solche Sachen, weil mir das schon gut gefällt.
Aha.
Obwohl ich ja sonst immer sage, ich mag das so elegant und schlicht und quite luxury wäre toll. Aber ich bin trotzdem sehr anfällig für solche Sachen.
Siehst du?
Ja, mir gefällt das einfach. Es ist halt sehr individuell und es sorgt bei Verwunderung, wenn man es trägt, bei anderen Menschen. Oft. Und das gefällt mir auch.
Das ist das Ziel. Also es geht darum, den Betrachter herauszufordern und eine Reaktion hervorzurufen. Und es geht darum, auch so ein bisschen um von der Realität abzulenken und in so eine Fantasiewelt einzutauchen. Und vor allem im künstlerischen Prozess, also für Designer, ist es halt sehr, sehr wichtig, weil sie da die Möglichkeit haben, sich vollständig auszudrücken. Und es ist ja auch so, man erschafft wirklich was Neues teilweise damit. Also wir haben ja oft immer so dieses Problem in Mode, dass sich Dinge wiederholen. Aber wenn man natürlich mit einer sehr intensiv künstlerischen Art und Weise an die Gestaltung herangeht, kann man dadurch natürlich sehr viele neue Formen, Strukturen oder eben auch Prints, ganz ist ja das Einfachste, quasi ja neu produzieren.
Das war erstmal eine schöne Seite der Theorie. Ich würde gerne jetzt in die Praxis gehen.
Du willst in die Praxis gehen?
Ich will Looks sehen.
Du willst Looks sehen, okay.
Ich glaube, andere wollen auch Looks sehen. Also guckt sie euch gerne an auf unserem Instagram-Kanal oder auf unserem TikTok-Kanal. Lost on Planet Fashion.
Ich habe ein paar Labels rausgesucht. Und es ist nicht dabei Margiela oder Balenciaga.
Schade.
Ja, es ist dabei diesmal das italienische Unternehmen Marni, der amerikanische Designer Marc Jacobs und der jetzt erst Nominierte für den Designer of the Year, Jonathan William Anderson.
Oh, weißt du, an was ich denken muss, wenn du Jonathan William Anderson sagst?
Nein.
An die Taubentasche.
Ach so, die fällt dir gleich ein, die Taubentasche.
Die fällt mir gleich ein. Das ist eine Tasche, die aussieht wie eine kleine Taube. Die ist aber, glaube ich, so aus Kunststoff oder Alu, keine Ahnung.
Kunststoff.
Und die sieht aus wie eine Taube in so hellgrau, ich glaube ein bisschen rosa, weiß. Nicht jetzt übermäßig bunt, aber schon nicht nur grau. Und sie sieht wirklich aus wie eine kleine Taube. Die hatte, glaube ich, Carrie Bradshaw in einer Folge Just Like That.
Ja, stimmt. Da hat sie nochmal so einen richtigen Hype gehabt. Mhm. Mittlerweile gibt es auch andere Vögelchen und einen Igel.
Oh, ein Igel auch?
Ja, es gibt eine Igeltasche.
Oh, ich will so eine Igeltasche mal sehen.
Und genau das ist es. Das ist surrealistische Mode.
Eigentlich albern, ne? So Tiertäschchen.
Ja, super, hyper realistisch.
Vor allem hat Carrie in der Sex and the City-Folge mal gesagt, da hat nämlich Big ihr mal so eine kleine Tasche geschenkt, die auch aussah wie ein Tier. Ich glaube, ein kleiner Schwan. Und der war so mit komplett Strass bestickt, also besetzt so. Und da hat sie nämlich zu ihm gesagt, dass es ja gar nicht ihr Stil wäre und wie er darauf kommt, dass sie so eine Tasche trägt. Gut, die war jetzt wirklich vom Style so ein bisschen anders wie die. Na gut, man kann sich auch weiterentwickeln. Vergiss, was ich gesagt habe.
Es war ja auch eine andere Zeit. Also, gut. Kurz sprachlos.
Ich wollte nur sagen, Tiertaschen gab es schon früher.
Ja, genau.
Ich habe aber keine.
Auch dafür, vielen Dank dafür. Du hast keine Tiertasche. Und da wir gerade bei Jonathan Anderson waren, fangen wir auch mit ihm gleich an. Und du schaust dir bitte den ersten Look an, den ich dir mitgebracht habe, aus seiner letzten Kollektion. Und wir sprechen im Grunde genommen auch über sein eigenes Label, nicht über Loewe. Ja, der ist ja auch Chefdesigner und Kreativdirektor bei Loewe. Das ist ja die hottest Brand des Sommers. Und wir sprechen über ihn selbst.
Ja, der erste Look. Es ist wie ein weites Poloshirt aus einem flauschigen Material.
Ich würde sagen, dass es Frottee ist. Ja.
Ich habe auch gedacht, dass es Frottee, aber es sieht so aus, als wenn du es anfestest, vielleicht flauschiger ist. Es sieht aus wie ein Poloshirt und zwar mit ganz dünnen weißen und pastellgelben Streifen, mit Kragen und drei sichtbaren Knöpfen. Und die sind so holzfarben. Und dann sieht es aus, als hätte das Model ein Polunder drüber mit V-Ausschnitt, schwarz-weiß gestreift, auch relativ dünne Streifen, auch aus demselben Material. Und der Polunder ist eigentlich wie ein kurzes Kleid, also wie ein kurzes Mini-Kleid. Aber ich gehe davon aus, dass es ein Teil ist, also dass es zusammengehört. Man sieht ja drunter halt dieses Poloshirt und die Ärmel des Poloshirts sind sehr weit. Also das gesamte Teil ist sehr weit. Gut, das Material ist auch ein bisschen derbe, also ein bisschen derbe ist vielleicht falsch, aber ein bisschen dicker auf jeden Fall. Also es ist kein zarter, fließender Stoff. Und deshalb ist es auch gar nicht so körperbetont, sondern eher, na, noch nicht ganz so oversized, aber auf jeden Fall weiter. So, nun das Interessante daran, im Gegensatz dazu, also zu diesem derben Material und dem ganzen Style, ist um die Hüfte des Models, ich denke so aus Kunstblumen, Stoffblumen, vielleicht auch Kunststoffblumen oder allem davon, wie ein Gürtel drumherum, aber ziemlich breit, also wirklich sehr breit, bestimmt zwei Hände breit. Und da sind viele verschiedene Blumen drauf in verschiedenen Grüntönen, also in Pastellgrün, in Dunkelgrün, Quietschgrün, Apfelgrün, zum Gelbgrün. Ja, und von diesem Gürtel gehen runter Stoffbahnen, also so Stofffäden, vielleicht so, ja, vielleicht 5 cm breit bis zum Boden in wieder verschiedenen Grüntönen. Wieder also Apfelgrün, Hellgrün, Dunkelgrün. Und manche sind glatt, wie aus so einem Satin-Material und manche sind so ein bisschen gerafft. Also wir haben quasi verschiedene Texturen, würde ich sagen. Und dann trägt das Model dazu schwarze, ja, wie kniehohe Stiefelchen aus Wildleder und man sieht so Teddyfutter rausgucken. Keine Tasche, kein Schmuck. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Ich habe mich versprochen. Ich meinte knöchelhoch. Sind die Stiefel. Nicht kniehoch, knöchelhoch. Das ist der Look.
Wie findest du den? Schräg, ne?
Mir gefällt er gar nicht.
Ist schon schräg.
Mir gefällt nichts daran. Gar nichts. Mir gefällt wirklich gar nichts an diesem Look. Mir gefällt es oben nicht. Mir gefallen die Stoffbahnen nicht. Es spricht mich null an. Ich wüsste nicht, wer das wann, wie, wo anziehen sollte. Nee, ich weiß nicht, gefällt mir gar nicht. Ich finde doch die Farbzusammenstellung komisch. Also.
Optisch ist das schon eine Herausforderung.
Naja, wenn ich mir vorstelle, egal wo ich damit hingehen würde, oder wenn ich jemanden sehen würde, der es trägt, oder die es trägt, boah, nee, also schwierig. Gefällt mir gar nicht. Ich kann damit ganz wenig anfangen, weil ich mich frage, wo ziehe ich denn das an? Und was will ich damit sagen? Und es ist mir auch zu viel Kontrast von dem oben zu dem unten. Wenn das Oberteil so ein bisschen leichter wäre, also auch vielleicht in einem Grünton, oder dann wäre es immer noch schräg, aber dann würde es für mich so einen Gesamteinheitslook ergeben. Und das ist so, als hätte ich wild im Kleiderschrank mit Augen zugegriffen und die ersten zwei Teile gefunden. Ist vielleicht ein bisschen hart. Mit Sicherheit ist es ein bisschen hart, aber ich kann halt sehr wenig damit anfangen.
Ja, das ist ja auch völlig okay, ist ja deine Meinung, das ist auch total legitim, darüber sich so zu äußern. Also das ist ja auch keine von nicht, also du hast natürlich, bist da schon sehr harsch, aber das ist ja auch völlig okay. Wichtig ist ja, dass man darüber erstaunt ist und das bist du ja und sagst, okay, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll, ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll und das ist natürlich auch das Ziel. Jetzt kann man sich natürlich fragen, hey, wie kann das funktionieren? Also wie kann das sein, dass man sowas macht und vermeintlich nichts damit anfangen kann und trotzdem ist das so erfolgreich. Denn das ist es.
Aber gibt es wirklich Leute, also es gibt wahrscheinlich wirklich Leute, aber gibt es Leute, die denken, oh mein Gott, das sieht so gut aus, das trage ich jetzt?
Die Marke ist auf Platz 7 der Hottest Brands für dieses Jahr.
Die Marke, nicht das Kleid.
Ja, sicherlich nicht dieses im Einzelnen, aber hier geht es ja auch um gesamt das. Also wenn du dir als Unternehmen und als Designer das leisten kannst, so einen Look zu machen, dann wird der Rest wahrscheinlich gar nicht so weit davon entfernt sein.
Wir haben ja noch einen Look von ihm dann, ne?
Genau.
Also, aber wie findest du es?
Jetzt kommt natürlich bei mir der Designer raus. Ich kann es nicht ganz hintersteigen, gebe ich ganz ehrlich zu. Muss ich aber auch gar nicht. Ich finde ihn wirklich herausfordernd. Und ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass man diesen Blumengürtel anders arrangiert, wird der bestimmt funktionieren. Und dann würde man wahrscheinlich sagen, okay, krass.
Ja, sag ich ja, mit so einem grünen Satin-Top.
In der Kombination finde ich das schon richtig hardcore. Und das ist natürlich auch so ein bisschen dieses Oberteil. Und dann ist ja wie so ein Polunder quasi ja nochmal so drüber. Das hat ja auch so, ohne dass ich das abwerten will, aber so ein Oldschool-Sekretärinnen-Style, aber so richtig Granny.
Ich finde eher wie Grandpa, also.
Ja, genau, das hat so ein bisschen so diese Mischung daraus, also.
Ja, oben ist es halt so sehr, so schon eher sehr ein maskuliner Look, vielleicht. Also nicht mal nur, aber es ist kein typisch weiblicher Look auf jeden Fall. Und unten wird es dann sehr verspielt.
Ja, und genau, ich glaube, dieser Kontrast macht das halt auch so aus, dass man das auch wirklich streng findet. Vor allem noch die Schuhe dazu, ja. Die sind ja so fast schon so Hiking-Boots, auch wenn man die jetzt auf dem Foto nicht so gut sieht.
Wobei die für mich wieder zu obenrum gut passen.
Genau, ja.
Lass den grünen Gürtel mit den Bändern mal weg. Mach mal eine schwarze Hose dazu und dann ist es wieder ein Einheitslook. Also dann wäre es natürlich nicht unserem Thema entsprechend und dann wäre es wahrscheinlich ein relativ langweiliger Look, aber Gott, ist wieder ganz schön hart gewesen, sorry. Aber dann wäre es wahrscheinlich ein einheitlicheres Bild, so.
Ja.
Aber deshalb reden wir ja heute über so einen Looks.
Ganz genau. Es geht darum, wir wollen mal ein bisschen herausgefordert werden nach den ganzen anderen langweiligen Outfits, die wir ja sonst so besprechen hier. Ist das jetzt wirklich mal hier so eine Maßnahme, um da mal zu zeigen, hey, es geht auch noch krasser.
Was ist denn, wenn jetzt jemand die Folge zum ersten Mal hört, der denkt, wir sprechen wirklich über langweilige Looks?
Quatsch, überhaupt nie. Also ich hoffe nicht. Bitte gebt uns da mal ein Zeichen, wenn ihr findet, dass wir über langweilige Outfits reden.
Nee, bitte gebt uns kein Zeichen, weil wir finden das nicht.
Okay, mach mal den zweiten Look.
Okay, ich mach den zweiten Look. Das erste, was ich denke, mir fällt viel dazu ein. Ich beschreibe erstmal den Look, bevor ich sage, was ich als erstes gedacht habe, als ich ihn gesehen habe. Es ist wie ein Trenchcoat, also Mantel. Der geht dem Model bis zu der unteren Hälfte der Wade. Also ist relativ lang, aber man sieht trotzdem noch ein Stück Haut und die Schuhe. Und es sind wieder so eine dunkelbraunen Lederboots, die bis zum Knöchel hochgehen mit dem Teddyfutter. Und man sieht im Grunde nur den Mantel und der sieht aus, als wäre er viel, viel zu groß. Eigentlich sieht es aus, als wäre das Model eingegangen und der Mantel würde sie verschlingen. Also als würde der Mantel jemandem gehören, der viel, 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 viel größer ist. Und sie trägt den, weil die Ärmel, die sind überlang. Man sieht gar keine Hände. Und ich weiß nicht, wo da auch die Hände sind. Die Taschen, die normalerweise ja so im Hüftbereich sitzen, sind ungefähr auf Kniehöhe. 4 Knöpfe hat der Trenchcoat und die sind auch geschlossen. Der Kragen ist auch übergroß. Und um nochmal jetzt die Farbe zu sagen, es ist so ein dunkles Grün, so ein Khaki-Grün, Olivgrün. Und es ist so ein ganz dünn kariert, also so wie so ein Altherrenstoff. Also wie so ein, wenn es früher so in Filmen oder so Lehrer oder so Professoren gab und die hatten so eine Blazer an mit so Flicken auf den Ärmeln, so kariert wäre, also so kariert wie der Blazer wäre, ist das. Also so wirklich ganz, ganz zart. Und an den Ärmeln ist quasi wie nochmal aus Satin so ein Saum dran.
Das, ich denke eher, dass der Ärmel umgestülpt ist und dass das Futter ist.
Ich glaube,
die Manschette ist nach oben umgestülpt und dann kommt das Futter raus. Der Ärmel ist also sogar noch länger.
Ach so, meinst du das?
Ja, ja, der Ärmel wurde umgestülpt.
Aber meinst du, der ist wirklich umgestülpt worden oder soll nur so aussehen, als wäre es umgestülpt worden?
Nee, der wird so sein.
Ich denke, der ist so genäht. Es soll nur den Anschein machen, als wäre er umgestülpt.
Ja, das ist halt auch manchmal Styling. Das weiß man nicht. Also bei so Modenschauen sind ja auch nochmal Stylisten. Die stylen dann die Looks auch nochmal anders, als der Designer das teilweise tut.
Okay, also wir wissen es nicht, ob es umgeschlagen ist oder ob es nur so aussehen soll. Auf jeden Fall sieht es aus wie so ein XXL-Mantel. Zuerst dachte ich, weil das Model trägt auch eine Perücke mit so einem grauen Locken. Also wirklich so Granny-Grau, so sehr, sehr altmodisch. Ich dachte erst, als ich es gesehen habe, das soll jetzt ein Oma-Style sein. Dann hat es für mich aber auch irgendwie was sehr Kindliches, weil es eben so aussieht, als hätte man einem Kind einen Erwachsenenmantel angezogen. Es ist ein totaler Kontrast, weil es halt so groß geschnitten aussieht, dieser Trenchcoat, dass das Model darin wirklich verloren aussieht. Und wirklich wie, als hätte man jemandem viel kleineren, einen viel zu großen Mantel angezogen.
Die Grundinspiration für diese Kollektion stammt aus einer Idee heraus, dass er eine britische Comedy-Show der 50er, 60er Jahre sieht. Und man sieht es ja auch, dass er sehr, sehr gut beschrieben, anhand des Mantels schon alleine, dass er quasi ein Kind ist, was so überdimensionierte Sachen von Oma und Opa anzieht. Und ich finde, das kommt da auch schon gut raus. Zum einen natürlich die übertriebene Perücke, als auch der erste Look, da sieht man das irgendwie. Und in dem Kontext gesehen, finde ich das dann doch wiederum schon sehr, dass die Story schon ganz gut rumgekommen ist. Eigentlich natürlich sicherlich jetzt für uns als Normalverbraucher keine Bekleidung und keine Kollektion, die uns wirklich anspricht. Nicht mal das Thema würde uns besonders ansprechen. Aber für das Erstellen und für das Kreieren von Mode ist das dennoch schon ziemlich spannend. Und er nimmt quasi diese Alltagsformen des Mantels, des Polunders und dieser Blüten zum Beispiel und verwandelt die in etwas Neues. Und das wirkt natürlich extrem abstrakt. Und das ist aber der künstlerische Anteil daran.
Mhm.
Ich würde dennoch noch mal etwas über ihn selber auch noch mal erzählen wollen.
Mhm.
Denn das finde ich eigentlich schon ziemlich spannend. Er ist ja Ire, also irischer Staatsbürger. Und er hat angefangen bei Prada als sogenannter Visual Merchandiser. Das heißt, er hat eigentlich die Ausstattungen gemacht in den Geschäften, wie man die Bekleidung dekoriert. Mhm. Er hat natürlich eine Ausbildung als Modedesigner gemacht, an einer Hochschule in Großbritannien, und hat aber bei Prada gearbeitet. Ist dann aber relativ schnell, schon 2008 hat er angefangen, sein eigenes Label aufzubauen. Hat da schon von Anfang an auf der Londoner Fashion Week gezeigt und hatte sehr gute Verbindungen zu diesem britischen Fashion Council. Das ist ja quasi diese Vereinigung der Modedesigner. Und ist 2013 zu Versace gekommen, hat ein paar Jahre für Versace designt. Das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Ich habe mich jetzt nochmal damit beschäftigt gehabt. 2019 ist er dann zum spanischen Unternehmen Loewe gewechselt und hat es ja, wie wir jetzt ja schon mehrfach drüber gesprochen haben, aktuell zur hottest Brand gemacht.
Eigentlich möchte ich hier gerne einsteigen mit meiner Back of Interest.
Ja?
Ja, ich will jetzt schon einsteigen.
Steig ein.
Es ist nicht die Taubentasche.
Welche ist es denn dann?
Es ist keine Tasche.
Es ist keine Tasche?
Also es ist eigentlich schon eine Tasche, aber irgendwie auch nicht.
Okay.
Es ist ein Meme.
Es ist ein Meme?
Meine Back of Interest ist eigentlich nur ein Meme.
Na, jetzt erzähl doch mal.
Okay, es gab ein Bild vor ungefähr 2 Monaten etwa von einer riesigen, fleischigen Tomate, die so Rillen hatte, also wie so eine richtig große Fleischtomate. Die sind ja so, die haben ja keine, keine glatte Oberfläche, sondern die sind ja so gegrillt halt.
Mit Mozzarella.
Nee, ohne Mozzarella, die war aufgeschnitten. Und dann hat jemand das auf X, ehemals Twitter, gepostet und hat dazu geschrieben, "This tomato is so Loewe."
Ah.
Und das ging übelst ab, dieser Post. Und irgendwann hat Jonathan William Anderson diesen Post erstmal, glaube ich, retweetet. Und da war es so, oh mein Gott, er hat das retweetet. Also er hat das retweetet und Und dann hat er, ich glaube, nur wenige Tage später ein Video gepostet von so einer Tomatentasche. Und die man so aufmachen konnte. Und quasi genau diese Tomate hat er dann als Tasche auf seinem Schoß gehabt und ein Video davon gemacht. Und die war quasi aus Kunststoff, aber ich glaube mit Leder bezogen und mit Gold. Und oben quasi die Blüte war, also das, was halt eigentlich Kunst war, Gold. Und dann hat er diese aufgemacht. Und alle waren so, oh mein Gott, er macht das Meme tatsächlich zur Tasche. Und ich glaube, so hat er seinen eigenen Post auch genannt. Loewe, Meme to Reality, stand da drunter. Genau, und dann hat er jedenfalls ein Video davon gepostet und alle waren so hyped. Ich habe jetzt gedacht, gibt's diese Tasche denn wirklich? Und habe danach gesucht und die gibt's halt, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht. Aber wie geil wäre das, wenn es die gäbe? Von einem Meme zu einer Tasche, das wäre total cool.
Passend zu so einem sehr gut kuratierten Quiet Luxury Outfit.
Ja, das wäre dann der Hingucker bei meinem Quiet Luxury Outfit.
Ja, stimmt.
Nee, aber das wäre schon geil, wenn es eine Tasche wäre. Es ist quasi eher eine Dream Back of Interest.
Ja, schon schräg.
Es ist schräg, aber es gefällt mir. Es gefällt mir wirklich gut.
Kann ich verstehen.
Aber dann wäre es vielleicht auch so wie mit der Eiffelturmtasche, die ich habe und nie trage, weil sie halt einfach zu klein ist und die Tomate wäre bestimmt auch zu klein, weil mein Smartphone nicht reinpassen würde. Und das ist schlecht. Aber die Tasche wäre... Das
Smartphone ist zu groß. Müssen die Taschen größer werden oder die Telefone kleiner?
Ist beides erstmal wahrscheinlich keine Option. Dann hast du so eine übergroße Tomate. Na gut, dann wird sie wieder hier zu dem Mantel passen, den wir gerade gesehen haben. Mit einer riesen Tomate.
Genau. Ja, aber zu dem Blumengürtel. Zu dem Blumengürtel passt das, denke ich, ganz gut.
Mm. Nee, aber das wäre cool, wenn es sie wirklich gäbe. Aber ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht.
Die Fashion Week steht kurz bevor. September, Oktober, es geht los. Und vielleicht siehst du Tomatentaschen.
Wir werden es sehen, wir werden es beobachten, wir werden es kommentieren. Also habe ich quasi nur eine halbe Bag of Interest. Ich wollte nicht die Taubentasche nehmen.
Ja.
Ich habe kurz drüber nachgedacht, aber die Tomate fand ich cooler. Und dann habe ich wirklich mit Enttäuschung festgestellt, die gibt's nicht. Das kurz dazu, also habe ich eigentlich nicht viel mehr zu erzählen zu dieser Tasche, die es nicht gibt.
Machen wir mal weiter mit dem zweiten Label, über das wir heute sprechen wollen. Und zwar, hatte ich das ja schon angeteasert, wir sprechen über das italienische Unternehmen Marni.
Zu denen habe ich noch gar keinen Bezug weiter.
Zu denen hast du noch gar keinen Bezug?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich kenne das Label so vom Namen und aber zu denen habe ich wirklich gar keinen Bezug.
Okay.
Wüsste ich, also könnte ich dir jetzt keine 10 Teile nennen, die die so haben oder was jetzt so typisch wäre oder keine Ahnung, wer der Designer ist. Ich habe gar keinen Bezug dazu. Ich weiß nicht, warum.
Deswegen sprechen wir ja heute darüber. Also, das Unternehmen Marni wurde gegründet 1994 und zwar von einem gewissen Consuelo Castiglioni. Und zwar wurde das Unternehmen gegründet in Mailand. Und diese Familie, also dieser Consuelo, das ist eine, da gehört eine ganze Familie dazu und die haben einen modischen Hintergrund. Die hat nämlich ein Leder- bzw. ein Pelz- und Fellunternehmen.
Mhm.
Die haben 1994 dieses Unternehmen Marni gegründet. Und der Name bezieht sich auf einen Namen, auf eine Person innerhalb der Familie.
Weil es jemand gab, der oder die Marni hieß?
Richtig. Seit 2018, und jetzt kommt wieder Namen, ist der Designer Francesco Rizzo der Chefdesigner. Das Unternehmen wurde auch gekauft von noch einem Namen, Renzo Rosso. Und dieser Renzo Rosso, den kennen wir mehr oder weniger schon, das ist ja der Chef von der Dieselgruppe und da gehört Margiela dazu, da gehört Victor und Rolf dazu, Diesel und eben Marni. Das sind die großen Unternehmen, die da dazu gehören.
Ah, das wusste ich noch nicht.
Ja, und wenn wir uns quasi,
also, dass Marni dazu gehört.
Genau, wenn wir uns das mal anschauen, diese Labels, die da drin sind, die sind schon auch alle ziemlich speziell. Also Victor und Rolf haben wir schon drüber gesprochen, Margiela reden wir häufiger drüber. Und jetzt Marni. Diesel macht auch gerade nochmal einen richtigen, geht auch nochmal richtig durch die Decke aktuell. Und jetzt schauen wir uns Marni an. Und wenn ich ja schon angeteasert habe, hier geht es um surrealistische Mode, kann das ja nur ein Hinweis darauf sein, dass die auch ziemlich künstlerisch unterwegs sind.
Ich bin gespannt. Hast du Looks für mich?
Ich habe Looks für dich.
Na dann, zeig mal her. Oha, okay, hier haben wir wieder das, was du eben erwähnt hast, ne, dass sie ursprünglich das, was mit Fell und Lederwaren zu tun hatten. Sie trägt einen Fellmantel. Ist das echt Fell?
Das, jetzt muss ich mal tatsächlich ganz ehrlich sagen, das weiß ich gar nicht ganz genau.
Ich wollte dich vorhin eigentlich sogar noch fragen, wie teuer eigentlich die Kleider sind von Jonathan William Anderson, die du gezeigt hattest. Ist jetzt ein bisschen spät, oder?
Das ist gar nicht so spät. Die sind im Mittelpreissektor, also für Luxusmode im Mittelpreissektor. Also gut, wir hatten jetzt die Einzelteile, habe ich jetzt noch nicht gesehen, weil die Kollektion noch ganz neu ist. Aber allgemein bewegen wir uns hier zwischen 900 bis 1600 Euro je Teil.
Okay, zurück zu Marni. Das Model trägt ein Kleid. Ein Kleid in verschiedenen Blautönen. In einem fast weiß oder es ist halt mit weiß oder ziemlich helles Blau, Mittelblau, Royalblau, Taubenblau, also es sind so wirklich sämtliche Blautöne mit dabei und es sieht vom Material so aus, als würde das Kleid komplett aus Federn bestehen. Also ja. Wie aus so längeren Federn in diesen verschiedenen Blautönen. Das ist ein Mini-Kleid, es sieht sehr luftig und leicht aus, aber es ist jetzt nicht transparent, also es hat wirklich sehr, sehr viele von den Federn dran. Sie trägt auch keine Strumpfhosen oder irgendwas dazu. Sie trägt dazu blaue Pumps, auch in verschiedenen Blautönen. Und die Schuhe sehen ein bisschen aus, als hätte man die mit so Farben angemalt. Auch so in verschiedenen Blautönen. So ganz wild einfach angemalt. Aber jetzt nicht so wie bei Margiela, wo du das durchsiehst, sondern es ist flächendeckend angemalt. Und über diesem zarten Kleid trägt sie einen Fellmantel. Der ist auch kurz, also so geht über den Po, aber es ist eben doch nicht viel länger. Und der ist in einem weil, also es sind weiß, schwarz und verschiedenen Blautönen gemustert. Ja, lang und ganz typisch Fellmantel. Es macht viel oben, ne? Viel Stoff, viel Material. Fellmantel, Federkleid, angemalte Schuhe. Aber es harmoniert doch irgendwie gut, weil das alles so sehr Ton in Ton ist. So farbmäßig passt das schon sehr gut zusammen. Auch wenn jetzt so das Kleid, was sehr leicht aussieht, und der schwere Mantel einen großen Kontrast darstellen.
Also hier sehen wir vor allem diese sehr künstlerische Art und Weise von so Maltechniken, ja. Also wenn wir uns tatsächlich so ein Gemälde vorstellen, wir sehen hier quasi so diese Pinselstriche, diese Führung, dieses Auftragen der Farbe. Und das ist ja, finde ich, sehr schön übersetzt in Bekleidung. Also wir haben tatsächlich diesen Textilgedanken, wie wenn ich der Künstler, der dieses flächige Bild sozusagen erstellt, in Mode übersetzt. Ich finde es auch sehr schön, zum Beispiel bei diesem Fellmantel, und ich habe nochmal geguckt, ja, es ist echt Fell. Hier sehen wir aber quasi so dieses, auch der hat so wie, als hätte man das Fell nass gemacht und hätte ihn verformt, hätte ihn geformt. Ja, also so diese Spitzen, die da so rauskommen. Das sieht ja wirklich aus wie so Pinselstriche. Und auch die Musterung des Fells,
ja,
das sieht
stimmt.
So fließend aus.
Es ist nicht glatt untereinander. Es ist, als wenn es so ein bisschen wellig, ne?
Genau, also als hätte man es wirklich irgendwie nass gemacht. Das ist der Textilanteil, aber von der Optik her sieht es wirklich aus wie ein Gemälde. Und das finde ich super cool. Also das gefällt mir sehr, sehr gut.
Also das Federkleid drunter finde ich ganz cool. Wobei ich gar nicht sicher bin, ob das wirklich Feder sind.
Ich glaube, das sind auch Textilstreifen, aber die sollen so diesen Federoptik,
ja, weil wenn ich so an das Bild zoome, sieht es nicht aus wie Federn. Es sieht tatsächlich aus, als wären einfach nur Textil, also als wären es, wie du sagst, Textilstoffe, aber es macht irgendwie trotzdem den Eindruck. Und das Kleid finde ich sehr interessant. Ja, das Fell ist nicht so meins.
Erzähl mal was über den zweiten Look und dann kann ich auch wieder was über Preise sagen.
Okay, der zweite Look. Das ist ein Kleid. Es ist ein langes Kleid und Neckholder. Man sieht sehr viel Sideboob. Und unten ist es schon starr. Also es geht wie so ein... Es ist eigentlich relativ körpernah, aber ab unter der Hüfte, unter dem Po, geht es so stark nach außen. Und ich würde sagen, es ist so fest geformt. Also dass es gar nicht fließend fällt, sondern dass es so fest bleibt in seiner Form, wie es ist. Und kommen wir zur Farbe. Es ist, als wäre es ein Satinstoff, aber halt irgendwie fester. Und als wäre es angemalt mit Farbe. Also in verschiedenen Beige- und Brauntönen. In einem Senfgelb, in einem Hellbraun, in einem Dunkelbraun. Und man sieht wie bei einem Gemälde wirklich noch viel stärker als bei dem Look davor. Als wäre es einfach, hätte man richtig dick Farbe aufgetragen und es einfach so trocknen lassen. Also es ist wirklich so, ich bemale mir jetzt mein Kleid und jetzt trage ich das, was ich gemalt habe, auf dem Körper. Sieht sehr interessant aus. Die Schuhe sind übrigens genauso. Also die sind auch so angemalt in denselben Farben.
Mhm. Ich finde es vor allem auch cool, dass der Saum unten, der ist nämlich so roh, also der ist nicht umgenäht oder so und der franzt auch so richtig aus. Und da sieht man halt auch so die eigentliche...
Das Material des Stoffes.
Ja, man sieht es da genau durch. Es ist tatsächlich auch handbemalt. Also es ist komplett mit richtig Farbe handbemalt.
Da kann man sich bestimmt nicht hinsetzen, da bröckelt die Farbe bestimmt ab.
Naja, es gibt ja schon flexible Farben, aber ja, kann sein, dass es abbröckelt. Ja, es bröckelt ab. Aber hier, auch das, es ist super plakativ. Es ist sehr starr, hast du ja schon gesagt. Es ist so A-linienförmig nach unten hin und sieht wirklich starr aus. Und es hat wirklich diese Gemälde-Idee. Und es ist wirklich auch von dieser Idee sehr künstlerisch gemacht. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von der Form und auch nicht von der Farbe, aber ich finde die Idee gut und finde das vor allem im Kontext mit der gesamten Kollektion, finde ich das richtig cool.
Genau das wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, ob mir das Kleid gut gefällt, obwohl mir die Idee gut gefällt. Aber bei mir geht es auch so, mir gefällt die Form des Kleides irgendwie nicht und mir gefallen die Farben des Kleides irgendwie nicht. Aber die Idee mit dem Angemalten, das finde ich schon cool. Mir gefällt aber das Federkleid, das Nicht-Federkleid von vorher, gefällt mir bisher am besten.
Ja, das Kleid kostet 15.000 Euro.
Das angemalte, das
ja,
Beige
das,
hier?
Also Look 2, genau.
15.000
Euro ist handbemalt.
Bestimmt, weil die Farbe so teuer ist.
Pelzjacken sind auch so um die 10.000 Euro, so in dem Dreh.
Die, also Pelzjacke ist 10.000 und das angemalte Kleid ist 15. Das finde ich jetzt aber nicht gut.
Bin nicht die Preisfindung.
Nein, ich weiß, du kannst nichts für die Preise, aber das möchte ich an dieser Stelle sagen, dass ich das nicht gut finde, dass man Tierfell auf der Haut trägt und das dann das billiger ist als ein Kleid, was du angemalt hast. Also angemalt wurde, aber nee, das mag ich nicht. Das gefällt mir nicht.
Ich wollte nochmal sagen, dass bei der Show auch Plus-Size-Models mitgelaufen sind.
Das finde ich gut.
Ja, Diversity. Und insgesamt, also über die gesamte Kollektion sehen wir dieses surrealistische Thema immer wieder. Also es gibt ganz viele verschiedene Formen, ganz viele Shapes. Auch die Bekleidung ist sehr, sehr starr. Es sind ganz simple Proportionen. Also wir haben diese Dreiecksform. Und auch das ist auch wieder so ein Zeichen, dass man sagt, okay, wie kann ich dieses Thema, diese Idee, diese künstlerische Arbeitsweise sozusagen in eine neue Form bringen? Natürlich ist jetzt A-Linie jetzt super neu auch nicht, aber wenn das natürlich so starr ist, ohne dass ich jetzt einen Reifrock drunter trage, dass es sehr plakativ ist, dass es sehr schwer ist, dann hat das natürlich trotzdem so einen Spirit. Und es geht ja, wie gesagt, auch um diese traumhafte Gedanken, ja. Wie kann der Kunde und wie können wir uns als Träger sozusagen auch neu identifizieren? Und auf dieser Suche nach dieser neuen Identifizierung, da kommt man gern mal an solche Mode ran, ohne dass man jetzt sagt, das muss direkt das sein. Ja, es gibt natürlich dann auch diese softeren Abwandlungen. Wir reden ja immer hauptsächlich über die Looks von Fashion-Shows, aber es gibt ja die sanfteren Versionen für den Normalmarkt. Das heißt, wo sich das in Print, wo es das in verschiedenen Stoffstrukturen auf Pullovern oder Jacken oder sowas übertragen lässt, die natürlich auch deutlich günstiger sind und viel, viel nahbarer sind für uns. In dem Zusammenhang, wir haben das ja auch beim letzten Mal schon so gemacht, dass wir das ein bisschen in Kontext stellen, in dem Zusammenhang mit dem Thema Surrealismus gibt es ja auch noch einen anderen Trend, beziehungsweise den kennst du ja vielleicht auch nochmal ganz gut, denn das hatten wir in unserer Vorbesprechung schon mal gehabt. Das ist ja dieser Hyperrealismus und diese Cartoonhaftigkeit.
Genau, da gibt es ja von dem Label Loewe, gab es ja mal diese Kleidungsstücke, die aussehen wie Pixel-Kleidungsstücke, wo du dann zum Beispiel ein Pullover oder ein Rock oder sowas anziehen konntest und es sah aus, als wäre das quasi am Computer so in Pixeln dargestellt, aber man hat es an. Ich kann es jetzt schlechter beschreiben, aber es hatte quasi diesen Pixelprint und dadurch sah das verrückt aus. Hyperrealistisch.
Es gibt ja auch diese Art und Weise, das sehr, sehr comichaft zu machen, das sehr cartoonhaftig zu machen in der Darstellung, dass die Farben sehr bunt und sehr grell sind. Moschino ist ja auch so ein Beispiel dafür, mit unterschiedlichen Stilmitteln da einfach zu arbeiten und zu sagen, okay, wie kann ich dieses Extreme herausfordern und trotzdem was machen, was optisch sehr ansprechend ist.
Weißt du, was ich mich gerade frage? Wir hatten ja mal über diese Kleidung gesprochen, wo diese Körperform auf der Kleidung zu sehen war.
Ja.
Zählt es dann auch zu dem Hyperrealismus?
Ja, tatsächlich. Also Jean Galliano redest du ja jetzt zum Beispiel, oder
ja.
Auch Balmain.
Ja, genau. Die, wo man quasi die, wie so ein Brustprint hatte. Oder ja im Grunde auch die Kleider von Margiela, die so eine Schambehaarung dargestellt hatten, wo es quasi aussah, als hätte man nichts drunter und wäre sehr naturbelassen. Aber im Grunde ist es das ja auch, oder?
Genau, ja. Das ist auch so eine Form von Hyperrealismus. Und natürlich dann auch in seiner Art und Weise dann natürlich eine künstlerische Ausdrucksform, indem man eben die Materialität beachtet. Als Beispiel ja, sehr schön googelt auch mal danach, Balmain hat da so eine Kleiderserie gehabt und auch so Blazer, die so eine Optik haben wie dem nackten Körper, aber die komplett mit Strasssteinen besetzt sind, um diese Optik und diesen Effekt herzukriegen. Oder zum Beispiel von John Galliano gibt es so Bodysuits, die aussehen, wie als wäre man enthäutet, als wäre man nur die Muskelstruktur.
Wir können ja nochmal diese Looks vom Hyperrealismus in ein Reel, Short und TikTok verwandeln und auf unsere Kanäle stellen.
Unbedingt.
Dann haben wir da nochmal so ein bisschen eine Zusammenstellung vom Hyperrealismus, auch gerade in Abgrenzung zum Surrealismus, über den wir heute reden.
Genau.
Schaut gerne auf unsere Kanäle.
Unser nächster Protagonist, über den wir sprechen, ist Marc Jacobs.
Ja, da bin ich auch gespannt, was jetzt kommt. Der hat auch sehr, sehr schöne Taschen.
Selbstverständlich hat er das.
Ja, die Tote Bag und die Duffel Bag, das sind schon zwei, die ich schon ganz gut finde.
Wollen wir erst über ihn als Person sprechen oder wollen wir erst über die Looks sprechen?
Ich würde gerne erst über ihn als Person sprechen.
Ja, ich glaube, der ist sehr bekannt mittlerweile auch und insgesamt auch schon schrill. Also der ist auch sehr schräg. Ich folge dem auch Ja, bei Instagram, ich auch. Der ist auch total schräg, gerade jetzt mit seinen riesigen langen Fingernägeln, die er schon eine Weile kultiviert.
Ich habe ein Brillenetui von ihm.
Ist ja fast eine Tasche.
Ja, bei TK Maxx, wenn man sich eine Brille kauft, gibt es da immer Brillenetuis, die man sich dazu nehmen kann. Und habe ich eins von ihm genommen. Schön, ne? Die Brille ist nicht von ihm,
aber das Brillenetui. Man kann ja so tun.
Und ich freue mich, dass da Marc Jacobs auf meinem Brillenetui steht.
Ein kleines Stückchen von ihm mitnehmen.
Ein Hauch von Luxus.
Ein Hauch von Luxus.
Um meine Brille zu schützen.
Okay, Marc Jacobs. Er hat schon sehr früh begonnen, sich mit Mode auseinanderzusetzen, denn seine Oma, bei der er fast vollständig aufgewachsen ist, war textilbegeisterte Näherin und Schneiderin und sie hat ihm das Stricken beigebracht und hat ihn sehr geprägt.
Interessant, weil auch die Oma von Martin Margiela dasselbe gemacht hat und ja auch ihn inspiriert hat.
Aber sein Vater bei Martin war ja Friseur, deswegen hat er so einen Hang zu Haaren.
Ja, ich weiß. Ja. Darüber hatten wir in unserer Retrospektive Martin Margiela gesprochen. Hört sich gerne an. Sehr schöne Folge an dieser Stelle. Aber mir fiel es nur gerade ein, als du das erwähnt hattest. Und da habe ich gedacht, okay, die beiden hatten offensichtlich jeder eine Frau, eine Oma, die da so ein bisschen in der Kindheit ihn inspiriert hat oder geprägt hat.
Das ist ja auch sehr schön.
Ja, ist es auch. Zähl weiter.
Ich kürze das mal so ein bisschen ab und gehe mal auf die wichtigsten Punkte ein. 1987 ist er damals der jüngste Designer für die Modemarke Perry Ellis. Die ist in Deutschland relativ unbekannt und eigentlich auch mehr oder weniger nur bekannt durch diese Story mit ihm. Da war er jüngster Designer, wie gesagt, und hat für diese Modemarke Perry Ellis eine sensationelle und wirklich extrem gefeierte Kollektion gemacht. Das ist ein sehr spießiges Haus damals gewesen mit so Alltagsmode. Und er hat da 1993 eine sogenannte Crunch-Look-Kollektion gemacht. Der ist ja bekannt von dem Sänger Nirvana.
Ich wollte gerade sagen, alle, die so Kinder der 80er und 90er sind, kennen das bestimmt noch.
Auf jeden Fall. Das ist damals auch ein super Megatrend gewesen, dieses Thema Crunch. Und er war tatsächlich der erste Designer, der sich getraut hat, diesen Look und diesen Style in eine Modenschau beziehungsweise in das als richtiges Thema zu machen und das als Hauptinspiration zu nehmen. Und er ist über Nacht gekündigt worden. Also er hat die Show gemacht, die Presse ist ausgeflippt. Die haben den wahnsinnig gefeiert für diese Kollektion. In Vorbereitung dessen habe ich mir die Show auch nochmal angeguckt.
Und ja, ist er gekündigt worden danach?
Ja, Perry Ellis. Und nichts von dieser Kollektion wurde von Perry Ellis jemals hergestellt.
Was?
Die Kollektion ist nicht auf den Markt gekommen, ja.
Warum?
Ein Riesenaufschrei gewesen. Ja, weil das Unternehmen halt total, also die Kunden und das Unternehmen waren total unzufrieden. Also das tatsächliche Feedback der Kunden war damals extrem mies. Aber die Fachpresse hat ihn gefeiert. Die haben gesagt, das ist toll und das war mutig und es war völlig richtig, das zu machen. Und er war halt sowieso wie heute immer noch ein totaler Rebell.
Dann war es ja für seinen Werdegang wahrscheinlich genau das Richtige.
Ganz genau so ist es. Er hat sehr früh begonnen, seine eigene Marke, Marc Jacobs International, aufzubauen. Und nach diesem Riesenaufschrei hat einen Partner gehabt, der ihn finanziell sozusagen auch unterstützt hat, der auch ihn kreativ unterstützt hat. Der hieß Robert Duffy. Und dieser Robert Duffy, der hat eine gute Verbindung gehabt zu dem großen Unternehmen LVMH, kennen wir ja schon, Louis Vuitton. Und der Chef von LVMH, das ist Bernard Arnault, der hat ihm gesagt, komm, hier in unser Unternehmen. Und die haben als erstes Anteile gekauft an seinem eigenen Unternehmen. Und er hat ihn dann später sozusagen zum Chefdesigner bei Louis Vuitton gemacht. Mhm. Und ich glaube, alle, die so in unserer Generation aufgewachsen sind, also die kennen diese Zeit von Louis Vuitton und Marc Jacobs noch sehr gut, weil er hat die Marke eigentlich so richtig Fame gemacht, er hat die so richtig groß gemacht und richtig interessant gemacht, weil er witzige und krasse Kooperationen gemacht hat. Wir denken an die ganzen Taschendesigns mit Kirschen, ja, mit riesigen Buchstaben, mit wilden Shows.
Daran muss ich auch gerade denken, an die Tasche mit den Kirschen. Ja. Die wollte ich damals unbedingt haben.
Genau, und weiße und pinke Taschen für Louis Vuitton, das ist ja für diese sehr klassische und angestaubte Monogrammoptik, was wir ja vorhin schon hatten, dieses etwas Old Money Style, ist das ja natürlich ein totaler Wandel gewesen, weil das total poppig war und extrem bunt und extrem laut und das hat sehr, sehr viele Kunden weltweit begeistert, seinen Stil. Und er hat auch diese Prêt-à-porter-Mode, also diese nicht nur diese Haute Couture handgefertigten, sondern diese Alltagsmode in das Label überhaupt erstmal integriert und aufgebaut. Und er war auch da, wie gesagt, schon immer ein totaler Rebell, denn er hat in New York eine Show gezeigt und hat einfach, und das ist jetzt natürlich etwas verwunderlich, die Show pünktlich begonnen. Die haben ja immer ein Zeitfenster, wann geht die Show los? Und damit die Fachpresse heute und auch die Influencer, wie es heute ist, pünktlich zu ihren Shows kommen, gibt es immer so eine Karenzzeit. Das heißt, man lädt ein und sagt mal 9.30 Uhr geht es los.
In Deutschland sagen wir dazu die akademische Viertelstunde.
Ja, die ist da aber auch gern mal eine Stunde.
Die akademische Viertelstunde ist in der Modewelt auch gerne mal eine Stunde.
Ja, das kann durchaus sein. Es ist keine Seltenheit, dass eine Show auch tatsächlich erst eine Stunde später losgeht. Weil wenn eine Windtour noch nicht da ist, dann kann man die Show auch nicht beginnen. Und er hat das mal gemacht. Er hat das einfach gemacht. Er hat.
Das finde ich gut.
9.30 Uhr.
Ich muss sagen, das finde ich gut. Da muss man halt auch als Anna Wintour mal pünktlich sein.
Ja, er hat das einfach gemacht. Er hat einfach die Show pünktlich gesagt, 9.30 Uhr geht das los. Also ich weiß jetzt die Zeit nicht, ne? Aber 9.30 Uhr geht es los und er hat einfach begonnen.
Ja,
ohne
das
dass die Fachpresse wirklich da war.
Und wenn das
war
alle machen würden, dann
alle
pünktlich.
Ein Riesending. Ein Riesending gewesen. Hm. Ja, er ist super special.
Aber das wurde bestimmt kritisiert, dass er pünktlich angefangen
natürlich,
hat.
Natürlich, natürlich. Da ging das ab. Das ist unglaublich. Dafür wird er heute noch angesprochen, darauf, dass er das macht und dass er solche Dinge einfach getan hat. Er ist sehr lange bei Louis Vuitton geblieben, bis 2007. Und hat dann das Unternehmen verlassen, beziehungsweise er ist verlassen worden, sage ich einmal so. Und zwar ist es so gewesen, dass Louis Vuitton, das ist so die insgeheime Absprache gewesen, dass Louis Vuitton gesagt hat, wir kaufen noch mehr Anteile an deinem Unternehmen. Die haben jetzt 96% Anteile an dem Unternehmen.
An welchem Unternehmen?
An seinem eigenen, Marc Jacobs International. Mhm. Gehören ja auch Parfüms und die ganzen Unterkategorien dazu. Also es gibt ja auch Kindermode mittlerweile und ganz viele verschiedene Taschenfirmen und sowas gehören da noch mit dazu. Die haben den Großteil gekauft, haben aber nur, das ist eigentlich ganz interessant, davon haben die nur 33% Markenrechte. Also die sind größter Geldgeber, aber haben selber nur 33%. Den Rest hält er selber. Das ist an sich ganz spannend. Und Louis Vuitton hatte, wie gesagt, zu ihm gesagt, wir kaufen mehr Anteile in deinem Unternehmen, konzentriere dich mal auf dein eigenes Unternehmen und mach das so groß wie Louis Vuitton. Und das hat er gemacht und hat es als Chance begriffen und ist von Louis Vuitton weggegangen. Und damals kam dann der auch heute noch ansässige Designer Nicolas Ghesquière, der vorher bei Balenciaga war, zu Louis Vuitton. Und er hat Marc Jacobs ganz groß gemacht, aber es ist natürlich nie so eine große Big Brand geworden wie Louis Vuitton.
Aber ich glaube trotzdem groß.
Ja, das stimmt. Aber auch im letzten Jahr 2023 lief das Unternehmen gar nicht so gut. Da waren die Zahlen ziemlich schlecht.
Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich glaube, dass viele da auch eher, ich habe das ja vorhin gesagt, mit der Tote Bag und mit der Camera Bag, die sind ja wirklich sehr bekannt und die sieht man ja auch oft. Und ich würde sagen, die sind doch sehr beliebt, aber Kleidungsstücke jetzt vielleicht nicht so.
Genau, das kann ich mir gut vorstellen. Es ist mittlerweile auch mehr ein Taschenunternehmen. Er hat ja auch tatsächlich einfach die Designs, die er bei Louis Vuitton angewendet hat, jetzt wieder angewendet. Also diese Graffiti-Schrift in bunt, in diesen grellen Farben, wo früher Louis Vuitton draufsteht, steht jetzt Marc Jacobs auf seinen Taschen. In dem gleichen Font. Also das ist schon auch witzig und mutig, das einfach so zu machen. Nichtsdestotrotz, du sprichst mal über den ersten Look seiner letzten Kollektion.
Okay, der erste Look gefällt mir, weil da kannst du viel essen.
Aha.
Und niemand sieht es. Nein, ich mache natürlich nur Spaß. Also er gefällt mir trotzdem. Es ist ein hellblaues Kleid, spitze. Darunter ist wie so ein, wahrscheinlich ein beiges Unterkleid und wirklich so eine ganz dünne Lage hellblaues Spitzenkleid drüber mit so Rosenmuster. Und es ist wie ein, naja, so ein Cocktailkleid. Also V-Ausschnitt ohne Ärmel. Dann hat es einen Abnäher unter der Brust und dann geht es ein bisschen Babydoll-mäßig nach unten. Das ist jetzt erstmal eine Theorie, wie das Kleid aussieht. Wie es wirklich aussieht, ist, als würde ein Windstoß von hinten kommen und es das Kleid vorwehen. Also es ist aber wahrscheinlich so gemacht, dass es, wenn man auch normal steht, dass es so aussieht, als würde der Windstoß von hinten kommen und als wäre es quasi nach vorne so fest drapiert. Ich kann es nicht besser beschreiben. Es sieht für mich ist wirklich so diese Windstoßoptik. Dazu weiße Sandalen und da ist interessant, dass die Sohle über den Fuß drüber geht. Also es hat zwei Riemchen vorne an den Zehen oder hinter den Zehen, eine Schnalle hinten an der Ferse Und das sieht erstmal aus, als passt alles super gut. Aber ringsrum ist bestimmt so 1-2 Zentimeter die Sohle über den Fuß drüber. Also normalerweise würdest du denken, da sind die Schuhe zu groß. Aber es ist offensichtlich, dass es so gewollt ist. Die Sandalen finde ich richtig spitze. Die gefallen mir wirklich gut. Der Fuß sieht sehr, sehr zart darin aus, obwohl es so aussieht, als wäre der Schuh zu groß. Aber es sieht unglaublich toll aus. Das Kleid, das gefällt mir auch gut. Ich habe erst gedacht, das könntest du auch so als Schwangere tragen, ne? Aber deshalb sage ich, oder wenn du viel gegessen hast. Das Make-up ist auch interessant dazu, weil es ist, als wären die Augen verdeckt von einem künstlichen Augenlid. Also es sieht so aus, als wäre ein künstliches Augenlid und richtig fette Wimpern. Gut, manche Influencerinnen würden jetzt vielleicht sagen,
ja, ja, erzähl mal weiter, jetzt ist es spannend.
Wieso sind meine normalen Wimpern? Nein, nein, als hätte man das vielleicht ein bisschen übertrieben hier mit den Wimpern-Extensions. Leider ist das ja, also es ist halt teilweise wirklich zu extrem. Ich entschuldige mich wirklich bei allen. Bei manchen sieht es ja wirklich gut aus, aber nee, es sieht aus, als wäre es halt, als wären die Augen zu und riesen krasse Wimpern dran. So, Entschuldigung, ich bin jetzt wieder korrekter. Ja, das ist der Look.
Ich mochte deine Beschreibung sehr, die ist sehr witzig. Und tatsächlich diese Assoziation mit dem Windstoß von hinten, die hatte ich gar nicht, aber du hast vollkommen recht, die finde ich total cool.
Die hattest du nicht?
Nein, die hatte ich gar nicht, aber ich habe mir jetzt auch nochmal so ein paar Bilder der anderen Looks sozusagen der Kollektion angeguckt. Und das ist ganz oft so und das finde ich total witzig, weil ich bin da nicht drauf gekommen, aber ich finde das total cool.
Hä, aber was hast du denn gedacht? Also als du das Bild gesehen hast, was hast du denn gedacht?
Na, ich habe jetzt nicht diese Windstoß-Assoziation gehabt. Also ich habe schon verstanden, um was es geht, es ist ein Babydoll-Kleid und ich habe schon verstanden, dass es halt so Petticoat-mäßig ist, sehr aufgeblasen ist und auch. Was ich auch sehr witzig finde, ist, es ist sehr überdimensioniert. Also die Proportionen sind mehr oder weniger an den richtigen Stellen. Das heißt,
ja.
Die Taille ist an der richtigen Stelle, das passt. Aber es ist
zu groß.
Es sieht zu groß aus. Es ist zu groß, es ist an der Brust zu groß. Es ist um den Arm ringsherum. Der Ausschnitt ist so angehoben. Ja, also das ist ja fast schon wie stehend. Und auch so.
Ja, aber ich finde, es sieht nicht wirklich zu groß aus. Es sieht aus, als wäre es aufgeblasen. So.
Ja. Genau.
Aber nicht, als wäre, wie bei dem anderen Teil, bei dem Mantel, wo es wirklich aussah, als wäre es zu groß, finde ich das hier nicht. Es sieht aus, als hätte jemand wirklich Luft drunter geblasen.
Ja, es ist nicht oversize und trotzdem der Optik zu groß. Und das ist ziemlich geil. Das ist richtig geil.
Das stimmt, das muss man noch erstmal so
hinkriegen. Das musst du können, da musst du Ahnung haben davon. Und das hat er, und das haben die wirklich gut gelöst.
Aber wie schön sind denn bitte diese Schuhe? Das muss ich wirklich sagen, die gefallen mir richtig gut.
Ja, und auch das ist wieder etwas, wo du sagst, also hier ist das eher jetzt dieses Cartoon-haftige. Und das sind ja auch diese Augen. Ich kann mir vorstellen, dass es quasi wie so eine Sonnenbrillenart ist, dass man dann quasi auch durchschauen kann oder so. Das ist auch super witzig gemacht. Ich finde das total schräg. Natürlich ist das jetzt nichts Alltagstaugliches, aber ich finde das ist
sehr alltagstauglich, ne?
Ja, ja.
Für Grillfeste super
das
geeignet.
Das stimmt. Absolut.
Wie teuer?
Leider sind die noch nicht raus.
Schade.
Kollektion ist noch nicht vorhanden. Marc Jacobs ist nicht so, also im Vergleich zu vielen anderen, ist das jetzt nicht so High Price krass. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn dann dieser Look, und der ist mit Sicherheit einer, der direkt so auf den Markt kommen wird, sind wir hier so bei 2.300, so in dem Bereich, kann ich mir das vorstellen. Ist übrigens keine Spitze, ich habe es auch nochmal geschaut, es ist bedruckt. Es ist bedruckt.
Ach, das ist keine Spitze, es ist bedruckt.
Es ist ein hauchzarter Stoff, wahrscheinlich.
Aber es sieht doch, guck mal, wenn du ranzoomst und unten, sieht es trotzdem aus, als wäre da die Lagespitzen drüber, weil die geht ein bisschen, dachte ich, drüber.
Nee, es ist bedruckt. Aber wenn man es von hinten guckt,
das ist echt.
Ja.
Das hätte ich nie gedacht. Das sieht so nach Spitze aus auf dem Kleid. Das ist ja krass.
Ja, aber auch also
das würde ich jetzt gerne mal live sehen, wie das aussieht, wenn es bedruckt ist. Das würde ich so gerne live sehen.
Lieber Herr Marc Jacobs, bitte laden Sie uns ein. Egal, wo Sie Ihre Show machen, wir kommen hin.
Wir kommen gerne vorbei und ich würde gerne mal das Kleid sehen.
Ja. Beschreib mal den zweiten Look.
Wenn Jessica Rabbit ein Abendkleid trägt. So sieht das aus.
Okay.
Also erstmal trägt das Model wieder diese krassen Augenpads. Hier sind sie in helllila, bei dem davor war es so nude. Das soll Lidschatten sein.
Mhm.
Geschlossene Augen, Lidschatten und diese schwarzen Hammerwimpern dran. Und ja, es ist cartoonisiert, ne?
Ja.
Dann das Abendkleid ist lila. Es hat einen Carmen-Ausschnitt mit so einem kleinen Herzausschnitt vorne. Dann an der Taille wieder ein Abnäher. Und dann geht das Kleid sehr weit und fließend nach unten. Ist das eine A-Linie? Nee, ne?
Ja, doch.
Ja. Ja. Okay, aber es ist wirklich abendkleidmäßig. Und dann habe ich gedacht, dass es nach innen geht, aber es ist nicht so, es ist bedruckt. Es geht wirklich nach unten wie so ein A. Und es hat vorne an der Taille eine rote Schleife, wirklich knallrot. Das Kleid ist gesamt dunkel lila, habe ich glaube ich schon gesagt. Knallrote Schleife. Und dreieckig nach unten geht es rot.
Also es geht rot.
Es geht rot nach unten in Dreiecksform. Also eigentlich würde man denken, da ist noch eine Lage darunter und das Rot guckt vor. Aber ich habe rangezoomt, es ist bedruckt. Und links und rechts an diesem schmalen roten Dreieck ist noch so schwarze Linien. Und dadurch sieht es tatsächlich so aus, als hätte das so eine Tiefe.
Ja, so ein Schattenoptik.
Ja, als wäre es ein Schatten. Mhm. Und es würde so nach innen gehen und da guckt eine Lage rot raus, aber es ist nur bedruckt. Ist auch relativ weit. Wieder nicht oversized, weil alle Proportionen stimmen, aber es sieht trotzdem sehr groß aus. Und dazu trägt sie Handschuhe in weiß und die gehen auch wirklich bis, also relativ weit in den Oberarm hinein und die werden auch breiter, je höher sie werden.
Ich finde, es sieht schon fast so aus wie ein Stiefelschaft, der immer weiter wird.
Ja. Ja. Also, und die sind auch super fest, diese Handschuhe. Also, sie sind wirklich gerade nach oben. Und deshalb, es sieht total comic-mäßig aus. Und ich habe das gesehen und dachte wirklich, wenn Jessica Rabbit zu einer Abendveranstaltung geht, trägt sie das. Würde auch gut zu ihrem roten Haar passen.
Wenn Jessica Rabbit bei der Queen eingeladen ist, dann trägt sie das.
Das weiß ich nicht.
Na gut, das weiß ich jetzt auch nicht.
Vielleicht, wenn sie zu den Venedig-Filmfestspielen geht.
Ach so.
Mhm. Ja, ich bin fertig mit der Beschreibung. Sonst ist nichts an dem Look, was ich beschreiben könnte. Man sieht keine Schuhe, sie hat keine Tasche, keinen Schmuck.
Ich denke, es ist trotzdem viel los.
Ja.
Ich mag ihn auch wieder sehr. Also natürlich, wir reden nicht über Alltagstauglichkeit an diesem Punkt. Aber im Vergleich zu den anderen beiden.
Ich wollte gerade sagen, ist der Look doch schon, also nicht alltagstauglich, aber wenn du wolltest und es ein bisschen übertrieben magst oder ein bisschen extravagant, könnte man mit so einem Look tatsächlich zu einer Abendveranstaltung gehen.
Ja. Na klar.
Also noch die beiden Looks noch am ehesten als alles andere davor, würde ich sagen. Jetzt überlege ich nochmal. Ja, ich bleib dabei.
Du hast schon recht. Grundsätzlich ist das sicherlich tauglich. Aber das sind viele Dinge hier auf irgendeiner Ebene. Auch wenn man nur die richtige Veranstaltung findet, dann ist das sicherlich passend. Was ich spannend finde, im Vergleich zu den anderen Looks und Designer, die wir jetzt besprochen haben, ist da doch nochmal, wie gesagt, tatsächlich dieses Thema Comic. Und wir haben einen ganz anderen Bezug. Wir haben bei den anderen beiden vorher hatten wir das Thema, dass wir da so historische Bezüge haben, dass wir so dieses sehr künstlerische und auch also so dieses intellektuell künstlerische betrachten. Währenddessen wir hier eine cartoonhaftige, surrealistische Designsprache haben, die sich mehr an der Popkultur orientiert. Und auch das ist ja möglich. Sonst haben wir ja, wie gesagt, bei den anderen sehen wir ja wirklich eher so einen intellektuelleren Galerie-Style und wir haben da so diese Ebene von, ja, also wir treffen uns alle jetzt und bestaunen das Kunstwerk. Ist das hier doch eher Disneyland und Hollywood-Persiflage und total überspitzt und übertrieben?
Ich muss dir sagen, Marc Jacob ist mein Liebling der Folge.
Das freut mich.
Alles, was du über ihn erzählt hast und das, was ich so gesehen habe, doch, er ist mein Liebling der Folge, eindeutig. Und ich habe ein Brillenetui von ihm.
Okay. Ja, also das finde ich halt auch nochmal spannend, dass das auch so aussehen kann, dass wir auch da sehen, dass auch er mit seiner Mode doch sehr beliebt ist und dass dafür auch eine Berechtigung da ist, dass solche Mode funktioniert. Wie gesagt, wenn wir andere Unternehmen betrachten, Moschino sehen, Kidsurfer sehen, da haben wir ganz viele unterschiedliche Unternehmen und auch Prada und Miu Miu machen das ja ständig. Balenciaga, nicht immer durchgängig und auch nicht über Kollektionen hinweg oder über jedes Outfit gezogen, aber wir sehen das einfach, dass diese Ideen und diese Motive doch immer wieder kommen und dass die offensichtlich, dass das Bedürfnis nach solcher Mode auch einfach da ist, dass die Käufer sich davon begeistern lassen.
Also zusammenfassend will ich nochmal an der Stelle sagen, diejenigen, die das konsumieren, haben wahrscheinlich eine Sehnsucht nach Individualität, Kreativität und drücken sich gern über Mode aus. Das machen ja die meisten von uns. Und hier hinterfragt man natürlich Normen und möchte seine Persönlichkeit auf etwas unkonventionellere Art und Weise präsentieren.
Und das geht mit der Jessica Rabbit Kleid am allerbesten.
Das geht super mit dem Jessica Rabbit Kleid, genau. Ja, mir gefällt es eigentlich gut. Also gerade die beiden letzten Styles von Marc Jacobs, die haben mich schon sehr angesprochen. Ob ich das jetzt tragen würde, ist was anderes. Aber erstmal finde ich es von der Ästhetik her sehr schön.
Ja, das finde ich gut. Ich finde es gut. Ich glaube, dass man jetzt damit auch, wenn man so ein bisschen ein paar Hintergründe auch nochmal kennt, dass man da auch nochmal anders drauf schaut. Dass man das viel häufiger erkennt und viel häufiger sieht. Natürlich muss da jetzt nicht immer die große Kunst dahinter stehen und auch nicht der wahnsinnig größte künstlerische Gedanke oder sowas. Ja, weil manchmal ist das natürlich auch nur sehr einfach gedacht, wie so eine Motivwahl aussehen kann. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es sich auch in Zukunft weiterentwickeln wird und dass es das auch weiterhin geben wird. Und aktuell, wie gesagt, wenn wir uns das anschauen, was die hottest Brands sind, Loewe, Prada, Miu Miu sind die hottest Brands, da finden wir diese Stilmittel einfach immer wieder.
Mir fiel es sehr, sehr schwer, am Anfang mich in dieses Thema reinzudenken. Ich weiß aber nicht, warum. Weil ich habe ja selber hier in meinem Schrank Sachen, die gut in dieses Thema reinpassen oder die zu diesem Thema passen, die dieses Stil aufgreifen. Aber dennoch fiel es mir schwer, mich da reinzudenken. Ich weiß es auch nicht. Es fiel mir in der letzten Folge mit Quiet Luxury fiel mir das irgendwie leichter. Hier war das doch sehr schwer für mich aufzuarbeiten. Aber du hast dich sehr gut reingefunden und das finde ich gut.
Schön. Ich hoffe, es hat dir trotzdem Spaß gemacht.
Es hat mir Spaß gemacht, ja.
Ja, ich habe das Gefühl, dass das so ist. Und ich hoffe auch, dass es euch Spaß gemacht hat, uns wieder zuzuhören.
Und nächste Folge machen wir dann noch einen Megatrend. Wie geht's weiter? Oder ja, noch nicht?
Ich bin mir noch nicht sicher. Also ich hab noch einen super Megatrend. Der ist auch richtig gut. Also der ist auch, und vor allem der ist so markant. Aber ich spoiler jetzt hier natürlich noch nichts. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir das nochmal machen.
Dann lasst euch einfach überraschen, hört wieder rein und vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.